Heute ist für mich was ganz Besonderes, denn sie ist eine Neuauflage eines Klassikers aus dem Jahr 2004. So lange ist das her, dass ich darüber gepredigt habe. Und es ging auf einen Impuls zurück von meiner Frau, die sagte, das wäre ein wichtiges Thema, worüber wir wieder mal lernen sollten. Sag ich, okay. Und dann habe ich mir die Predigt vorgenommen und habe gedacht, naja, so kann ich das nicht lassen. Da ist viel passiert die letzten 7 Jahre und es ist eigentlich eine ganz neue Predigt draus geworden. Und eine, die wir letzte Woche in Freiburg gepredigt haben, ich soll euch ganz liebe Grüße bestellen von Hans-Peter Zimpfer und seiner Gemeinde, die haben euch echt lieb gewonnen. Also einige kennen ja einige von euch schon und in 2, 3, 4 Wochen ist er ja auch hier mit einer Gruppe wieder von der Gemeinde, die mitfahren will, um uns kennenzulernen. So schön, schöner Austausch. Das Thema frei von Furcht ist aktuell. Es gab eine Zeit, da wurde eine Bevölkerung gehorsam gehalten und war bereit, persönliche Freiheiten einzuschränken, weil dadurch der Frieden zum Beispiel gesichert werden konnte. Erinnert euch, der Kalte Krieg und diese Sachen. Da haben wir geduldet, dass Atomraketen auf unserem Land stationiert waren und alle so Sachen. Und wir haben alle zu vielen Dingen Ja gesagt, der Sicherheit halber. Nun ist diese Gefahr nicht mehr wirklich existent. Aber jetzt gibt es eine andere, die uns in Angst versetzt. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Klimakatastrophe. Erderwärmung. Treibhauseffekt. Ein Ding, was jetzt über, ich denke, fast 10 Jahre immer höher gepusht wird. Und inzwischen sagen viele Experten, es gibt gar keinen Treibhauseffekt dieser Art. Das ist eine völlige Missdeutung der Sachlage. So die Dinge fangen an, klarer zu werden. Aber lange Zeit hat es Furcht erzeugt. Ja, wir müssen jetzt kleinere Autos fahren und all das, weil das ist alles so schlimm und wir machen unseren Planeten kaputt. Und natürlich achten wir auf unsere Umwelt und müssen auch vernünftig sein. Doch Furcht oder Angst ist erzeugt worden in vielen. Denkt an die Filme der letzten Jahre. Die Filme, sagt man, spiegeln ja die Gesellschaft wieder oder die Generation, die sie macht und die sie schauen. 2012, bald ist es soweit. Habt ihr den Film gesehen? Ja, Knowing. War ein anderer Film über, hat die Sonne jetzt die Erde zerstört oder Krieg der Welten oder was alles war die letzte Zeit. Alles diese Katastrophenfilme und es geht weiter. Ich bin sehr dankbar, wir haben jetzt im Kino eine Vorschau gesehen von irgendeinem Film, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Da geht die Erde erst 2014 unter. So, wir haben 2 Jahre bekommen. Aber das ist ein Spiel mit der Angst, so ein Gribbeln. Ah, ja, was wäre wenn und so die Situation sich anzuschauen. Einige kommen damit gut klar, für einige ist das sogar richtig lustig. Aber sensiblere Persönlichkeiten kann das tief treffen und kann ihr ganzes Leben beeinflussen. Selbst Filme dieser Art. Weil Angst macht was mit uns. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Zunächst schauen wir mal ins Wort Gottes. Johannesevangelium, 8. Kapitel, 36. Vers. Wenn euch denn nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Es sei. Amen, ganz genau. Das ist, was wir brauchen, wenn Angst unser Leben in irgendeiner Weise beschneidet oder sogar bestimmt. Und es gibt unzählige Formen von Angst. Wenn nun Jesus sagt, dass er uns frei machen will und kann und dass diese Freiheit vollständig sein soll, dann ahnen wir, dass wir nicht in jedem Bereich unseres Lebens bereits dort angekommen sind. Richtig? Ich habe über Jahre immer wieder Dinge gefunden, wo ich denke, dachte, ich wäre längst drüber und hätte längst alles unter den Füßen geistlich gesehen und musste da und da nochmal richtig ansetzen, um da rauszutreten und zu sagen, Moment mal, stopp, das ist nicht mein Erbe. Das hat nichts zu tun mit dem, was Gott für mein Leben will. Das ist nicht meins, das nehme ich ab heute nicht mehr an. Das waren so diese Entscheidungsprozesse, denen folgten manchmal Wiederholungen dieser Entscheidung, manchmal Monate oder sogar Jahre lang, bis tatsächlich ich drüber stand und sagte, jetzt ist aber Schicht. Jetzt ist das, was ich geglaubt habe, in Existenz gekommen. Es gibt noch eine wichtige, wichtige Schriftstelle, wenn wir über Angst reden, nämlich 2. Timotheus 1, Vers 7. Ihr habt diese Schriftstelle nachher auch in eurem Handout drin. Jesus offenbart uns hier etwas durch Paulus, nämlich Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder der Angst gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Disziplin. So, er hat uns gegeben und er hat uns nicht gegeben. Sein Wille ist, frei zu sein, oder Johannes 10, Vers 10, er ist gekommen, damit wir Leben haben, Leben im Überfluss, während der Feind gekommen ist, um uns zu knechten, um uns zu töten, um uns umzubringen. Und Jesus sagt, Gott sagt uns, wir haben von ihm niemals einen Geist der Furcht oder der Angst empfangen. Eine wichtige Information für den einen oder anderen. Denn wenn dieser Geist der Angst nicht von ihm ist, ist er definitiv nicht unser Erbe. Er ist nicht das, womit wir uns abfinden müssen, selbst wenn diese Angst schon seit Jahrzehnten, vielleicht schon von frühester Kindheit an, unser Leben vergiftet. Wir haben diesen Geist nicht von Gott empfangen. Der Geist, den Gott beschreibt, den wir auch als den Heiligen Geist kennen, ist ein Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht oder Disziplin. Er ist das Gegenstück von Angst. Jemand sagte mal, die höchste Form der Liebe ist Disziplin. Das heißt, beständig das Richtige zu tun. Das tut nur Liebe. Alle anderen Wegen immer wieder neu ab, lohnt sich das noch? Liebe tut es nicht. Liebe glaubt. So, Furcht kann übersetzt werden mit Feigheit, mit Mutlosigkeit, mit Unterwürfigkeit und natürlich mit Angst. Das ist das, was wir nicht haben, okay? Du bist nicht feige, du bist nicht unterwürfig, du hast nicht Angst und du bist auch nicht mutlos, sondern Zucht hingegen meint den ruhigen und ausgewogenen Verstand, Disziplin und Selbstbeherrschung. Merkt ihr die Gegensätzlichkeit? Mutlosigkeit, Kühnheit, Ausgewogenheit, Disziplin, Selbstbeherrschung. Eine Geschichte, die ich hier schon mal im kleineren Kreis erzählt habe, lautet von zwei Bauern, von zwei Männern, die die Anzeige von einem Bauern lasen, deren Herden von Wölfen immer wieder dezimiert wurden. Und diese zwei jungen Männer brauchten Geld und in der Anzeige stand für jeden Wolf tot oder lebendig $500. Also packten die ihre Flinte ein, ihr Zelt, ihre Campingausrüstung und fuhren in dieses Dorf, gingen dann dort in die Wälder drumherum, richteten sich ein, waren den ersten Tag unterwegs, sahen keinen Wolf, bauten ihr Lager auf, schliefen ein und dann mitten in der Nacht wurde einer von beiden wach. Er hörte ein furchtbares Knurren und blickte leicht nach neben und sah, dass sie umstellt waren von einem hungrigen Wolfsrudel. Das Licht des Lagerfeuers spiegelte sich in deren Zähnen wider. Und er stieß seinen Kameraden an, drehte sich langsam um und sagte, Jack, wir sind reich! Das ist eine gewisse Grundhaltung, die dieser junge Mann hatte, oder? Eine Grundhaltung des Sieges und nicht des Versagens. Er war in keiner Hinsicht sich bewusst, dass er Opfer hätte sein können. Er sah nur die Dollarzeichen über jedem Wolf stehen. Wow, kommen alle zu uns, wir brauchen sie nicht mehr suchen. Los geht's, hol die Knarre raus. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und umzubringen. Und Jesus kam, um uns Leben im Überfluss zu bringen. Das ist dieselbe Grundhaltung. Jesus wusste um den Dieb, er wusste um den Feind. Aber er wusste, wer er war und warum er dort war. Richtig? Jemand beschrieb das mal, es war Billy Graham, mit Ameisen. Er sagte, stell dir vor, du schaffst eine Ameise. Du erschaffst die, dieses lebendige kleine Wesen. Dir gelingt es, dieses Leben zu formen, Leben einzuhauchen und dann läuft es und lebt und agiert und interagiert. Und dann bist du stolz wie Oscar und freust dich, boah, ich habe eine Ameise geschaffen. Guck mal, das funktioniert ohne Batterie, es läuft, es isst, es macht alles, was Leben macht. Und dann siehst du, wie dieses kleine Wesen, was du so lieb hast, in eine Richtung geht, die sehr, sehr gefährlich ist. Du versuchst es zuzurufen, aber es versteht dich nicht. Es spricht eine andere Sprache. Es sieht dich nicht mehr, weil du bist so groß. Es nimmt dich nicht wahr. Und der einzige Weg, um diese kleine Ameise zu warnen, ist es, dich selbst zu einer zu machen. Und das hat Jesus getan. Genau das. Er hat uns gewarnt. Er hat uns das Evangelium gebracht und uns gezeigt, wie wir sicher dort ankommen, wofür er uns geplant hat. In seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit und schon hier in diesem Leben in Freude und Frieden und eben fern von Furcht. Das Gegenstück zum Leben ist der Tod. Und der Tod wird immer wieder bezeichnet als der große Widersacher Gottes. Jesus hat diesen am Kreuz auf Golgatha besiegt. Heute Morgen lasen wir noch, meine Kinder und ich, lasen wir diese Stelle, Matthäus 27, wo ja steht, dass die Gräber sich öffneten und dass mit Jesu Auferstehung eine ganze Menge gestorbener Christen aus den Gräbern rauskommen. Ich meine, stellt euch das vor, Michael Jacksons Thriller ist nichts dagegen. Die kamen da raus und gingen in ihre Dörfer zurück. Stell dir vor, dein Mann ist gestorben vor einem halben Jahr und auf einmal steht er vor der Tür und sagt, hallo. Das ist passiert. Und Grace fragte mich dann, ja, wie kann das sein? Das und so. Und sage ich ganz einfach, Jesus hat den Schlüssel des Todes mitgenommen. Und der ist rausgegangen und die anderen sind ihm einfach gefolgt. Die Tür war doch jetzt mal auf für eine Weile. So kamen die zurück und haben gleichzeitig verkündigt. Ich glaube nicht, dass sie lange geblieben sind. Ich glaube, die hatten schon ihren Herrlichkeitsleib und sind dann auch schnell Jesus nachgefolgt in den Himmel. Aber sie waren da, sie waren zu sehen. Ich mag diesen Gedanken. Jesus hat den Tod besiegt, endgültig. Der Tod ist nicht mehr unser Feind, er ist unser Freund, wenn er eines Tages kommt. Er ist nicht mehr der Tod, der er war vor 2012 Jahren. Er ist ein anderer heute. Er ist dem Herrn unterstellt und arbeitet nicht mehr gegen ihn. Eine Form des Todes, neben Dingen wie Bindungen und Krankheiten, die auch den Tod ausstrahlen, ist die Furcht. Und wenn ich hier Furcht gebrauche, dieses Wort, meine ich nicht Vorsicht. Manchmal, im deutschen Sprachgebrauch sagen wir ja auch, ich bin mal vorsichtig, ich fürchte jetzt noch näher ranzugehen an den Abgrund. Und das ist gesund. Wenn das hier 1000 Meter runtergeht, muss ich nicht hier stehen und so stehen und sagen, haha, ich kann's. Dann ist es vernünftig, so zu stehen und den Blick zu genießen und dann schnell wieder nach hinten zu gehen. Das ist dann nicht Angst, sondern das ist einfach Vorsicht. Es ist gut, links und rechts zu gucken, bevor du über eine Straße gehst. Es ist gut, die Verkehrsregeln zu achten. Es ist weise, vorsichtig zu sein. Es ist auch gut, für dein Alter vorzusorgen und all diese Dinge zu regeln, die ein Leben braucht. Das hat nichts mit Angst zu tun. Muss zumindest nicht mit Angst zu tun haben, kann natürlich. Angst kann sich überall einschleichen, in jedem Bereich und kann eigentlich gesunde Tätigkeiten vergiften und schlecht motiviert sein lassen, sodass die Frucht, die dabei rauskommt, gar nicht die ist, die wir eigentlich haben sollten. Es gibt Arten von Angst, die einige hier vielleicht kennen. Fällt da gerade jemand ein, der auf jeden zur Verfügung stehenden Stuhl springen würde, wenn da eine weiße Maus oder auch eine graue Maus durchs Zimmer lief? Obwohl diese Maus nicht wirklich irgendwie ein Problem machen könnte, richtig? Eine erwachsene Frau würde einmal den Fuß heben und senken und die Maus war Geschichte. Okay, aber ey, da ist eine Maus, Hilfe! Oder der berühmte Schrei, meistens Frauen. Du fährst Auto, fährst auch, denkst nichts Böses, und auf einmal ein infernales Schrei an deiner Rechten. Und denkst, oh Gott, jetzt ist sie tot. Und dann siehst du, dass da etwas von der Decke runterbaumelt, mit 8 Beinen, was kleiner ist als mein Fingernagel von meinem Daumen, und was doch so eine Kraft hat, Angst zu erzeugen, dass jemand, der eigentlich sehr vernünftig und stark und logisch denkt, dort wirklich aus jedem emotionalen Gleichgewicht springt. Und fast einen tödlichen Unfall verursacht wegen der kleinen Spinne. Wisst ihr, was ich meine? Das ist... ist lange her. Lange her. Heute laufen die Spinnen und schreien. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die haben Angst vom Fliegen gehabt. Oder einfach Angst vor Höhen. Ich fühle mich auf Höhen auch nicht wohl, aber ich habe ein paar Sachen gemacht, um da erst gar keine Angst aufkommen zu lassen. Ich stand da auf der Glasscheibe vom Toronto Tower in 450 Meter Höhe und guckte runter. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, aber ich habe da gestanden. Ich bin sogar mit meinen Männern mal auf den Hochseilgarten gegangen. Eigentlich ein Albtraum für jemanden, der mit Höhe nichts zu tun hat. Habe mich auch nicht wohlgefühlt, aber ich habe es durchgezogen und habe gesagt, Moment, keine Angst. Vorsicht ist gut und ich muss es ja auch nicht lieben. Aber hey, Angst? Angst hat hier nichts verloren. Angst vor Brücken haben manche Leute. Die gehen nicht über eine Brücke. Wenn ihr die Raumschiff Enterprise kennt, da gibt es Leute, die haben Angst vom Beamen. Das verstehe ich wiederum. Du weißt, was da herauskommt, wenn das wieder zusammengesetzt wird da auf atomarer Ebene. Es gibt Leute, die haben Angst vor Menschen. Die sind am allerliebsten mit sich alleine. Da haben sie alles unter Kontrolle. Niemand kann sie ablehnen. Niemand kann sie herausfordern. Niemand kann sie irgendwie kritisieren oder beurteilen. Sicherer Raum. Nur ich. Und bei manchen Menschen wird das immer enger. Am Anfang ist es noch die Familie und der Freundeskreis. Und dann ist es nur noch die Familie. Und dann, wenn die Kinder auch nicht so richtig mitdenken, ist es dann nur noch die Frau. Und ganz zum Schluss kann es sein, dass es der Mann dann oder die Frau dann noch ganz alleine ist. Eine Wohlfühlzone, die wird immer enger, wenn man sie nicht ab und zu mal bewusst dehnt. Seht ihr? Wir alle kommen in diesen Prozess rein, dass die Wohlfühlzone enger wird. So dehnen sie manchmal ganz bewusst. Tu Dinge, die du eigentlich gar nicht willst, einfach um diese Wohlfühlzone wieder zu erweitern, weil das geht genauso. Wir müssen nicht unseren Ängsten nachgeben. Angst vor Versagen lässt viele Leute nicht das tun, was sie eigentlich tun könnten und sollten. Manche fangen keine Ausbildung an oder machen nicht ihr Studium, weil sie Angst haben zu versagen, obwohl sie es drauf hätten. Kennt ihr Leute mit nervöser Prüfungsangst? Die wissen vor der Prüfung alles und hinterher alles. Aber währenddessen ist alles weg. Angst. Es gibt Trainingsmöglichkeiten auch hiergegen. Angst vor Geldverlust, vor Armut, vor Ruin, Existenzängste. Es gibt Angst vor der Zukunft selbst. Oder wie wir heute Morgen in dem Wort gehört haben, Angst vom Leben. Manche haben weniger Angst vom Tod als vom Leben. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Und die Todessehnsucht wächst, wenn man überfordert ist. Weil die Schere so weit auseinanderklafft zwischen Wunschvorstellung und Traum und Realität. Und sich dem zu stellen, diese Angst zu stellen, erfordert oft, dass ich es eben nicht alleine tue. Wir Menschen sind nie dafür gemacht, alleine Dinge zu tun. Die postmoderne Gesellschaft unserer Zeit und auch Gemeinden in dieser Zeit bestehen oft aus sehr stark individuell ausgerichteten Menschen in einer Gemeinschaft. Das ist unterschiedlich zu dem, was die letzten paar Jahrhunderte normal war. Du hast heute nicht mehr eine Gemeinde, wo alle gleich sind und alle auch dasselbe hören wollen, dieselbe Art des Lebens für sich entschieden haben. Es ist sehr viel unterschiedlicher geworden heute. Und doch ist das Bedürfnis und die Notwendigkeit nach Gemeinschaft nie entschwunden aus uns. Es kommt immer Situationen, wo wir merken, wir schaffen es nicht alleine. Und dann sind oft die Reaktionen fatal. Leute nehmen sich das Leben. Leute geben auf. Leute werden gemein oder holen sich mit aller Kraft das, was eigentlich anderen gehört, um irgendwie Erfolg zu haben. Und es gibt die Angst vor Gott. Oft durch Sünden. Menschen spüren instinktiv, dass sie durch die Art, wie sie leben oder gelebt haben, vor Gott nicht bestehen können. Nur haben wenige davon eine Ahnung, wie sie dennoch Vergebung bekommen können und zu Gott kommen können. Nicht in jeder Kirche wird das klar gelehrt. Und so gibt es Existenzen, die ihr Leben beenden oder die noch schlimmer abrutschen, weil sie denken, ich habe ja eh keine Chance mehr bei Gott. Ich habe so übel gelebt. Ich hatte auf dem Begegnungswochenende schon so viele Persönlichkeiten, die mir gesagt haben, also was ich gelebt habe, ich dürfte eigentlich nicht nur so eine Hoffnung haben, dass Gott mich irgendwie noch liebt. Weil sie hatten ein anderes Bild, ein ziemlich schräges Bild oft von Gott, was nicht dem entspricht, was die Bibel uns mitteilt. Von dem Gott, der uns liebt, ja, der Sünder hasst, aber Sünder liebt und der uns eine Tür aufmachen möchte, damit wir ihm begegnen und damit wir frei werden können und seine Kinder sein können. Ihm nachfolgen, der den besten Plan für jedes Leben in der Hand hat. Was sind wohl die 7 größten Ängste der Deutschen? Ich habe eine Statistik gefunden aus dem Jahr 2010. Es gibt jedes Jahr diese Statistik von R&V-Versicherungen über die Ängste der Deutschen. Und zu diesen Ängsten gehören mit 57% schwere Erkrankungen. Das ist Platz Nummer 7 von den ersten 7 Ängsten. Nummer 6 mit 61% ist der Pflegefall im Alter. Überleg mal, mehr als die Hälfte aller Deutschen haben hierfür Angst oder hiervor Angst. Genauso groß ist die Angst, höhere Arbeitslosigkeit. Auch wieder eine Existenzangst. Verliere ich die Arbeit, verliere ich ja viel mehr. Wenn ich Pech habe und ich komme in Hartz IV und ich habe ein Haus oder ich habe ein Vermögen aufgebaut, ich kann alles verlieren. So schnell, auf einmal. Es ist verständlich, dass man Angst haben kann davor. Angst Nummer 4 mit 62%, die Überforderung der Politiker. Das ist übrigens eine Angst, die hält sich seit vielen Jahren in dieser Statistik. Mit Sicherheit zu Recht. Ganz neu hinzugekommen ist die Angst Nummer 3. 64% haben Angst vor Naturkatastrophen. Die war vor 3-4 Jahren noch überhaupt nicht in der Statistik. Aber Fukushima, Tsunamis und Co. lassen uns ahnen, dass nichts wirklich mehr sicher ist. Ich hörte jetzt gerade in New York, erwartet da auch noch irgendeine Flutwelle und Dinge. Also ja, ich meine, wer weiß, schön vorne, Heißenbach liegt recht hoch und da gibt es irgendwann eine Flutwelle. Das wäre schon erstaunlich, wenn die Lahn so hoch treten will. Aber wer sagt, dass das unmöglich ist? Es geschehen Erdbeben an Orten, wo es nie vorher welche gab, seit die das gemessen wird. So, wer ist noch sicher? Wo wirst du wirklich sicher sein? Am Land? In der Großstadt? In irgendeinem anderen Land? Nirgendwo. Diese Form von Sicherheit scheint es nicht zu geben. Übelste Angst ist die Verschlechterung der Wirtschaftslage. Mit 67% haben davor Angst. Und noch 1% mehr, 68%. Und die höchste Angst der Deutschen, man höre, der Anstieg der Lebenshaltungskosten. Als ich das las, habe ich so ähnlich reagiert. Ich dachte, Jungs, Mädchen, habt ihr eine Ahnung, wie gut selbst einem Hartz-IV-Empfänger noch geht? Wisst ihr? Ich will nichts verharmlosen. Es ist ein übles Schicksal, je nachdem, ob er voll war. Aber ich war in anderen Ländern. Ich habe gesehen, wie andere ganz normale Durchschnittsbürger existieren müssen. Und zwar ihr ganzes Leben ohne Hoffnung, da jemals rauszutreten. Und alles, was ich hier je gesehen habe, an übelsten Situationen, war ein Vielfaches besser als das. Wovor haben wir Angst? Dass die Lebenshaltungskosten weiter hochgehen. Dass ich mir die Magenbutter nicht mehr kaufen kann oder vielleicht einen zweiten Urlaub nicht mehr leisten kann. Das sind Ängste, die viele Deutsche haben. Ich sage nicht, dass das deine Angst ist, aber das ist so ein Querschnitt. 68% der Deutschen fürchten das hier am meisten. Nun lasst uns doch mal das Wesen von Angst anschauen. Wir waren bisher gerade in der Einleitung. Das Wesen der Angst. Angst oder Furcht ist eine abhängige Lebensform. Sie existiert nicht alleine. Es ist nicht so, dass jetzt Angst in diesem Raum herumschleicht und dich irgendwie beeinflussen kann. Angst ist gebunden an ihren Wert. Stellt euch eine Mistel vor. Erinnert euch, Asterix und Obelix und Miraculix holt immer die Misteln vom Baum. Eine Mistel ist so eine Lebensform, die sich in Symbiose, wenn auch in eine nicht ganz freiwillige, mit dem Baum begibt und von dessen Säften sich ernährt. Wenn ihr mal so einen Baum gesehen habt mit so ein paar Misteln, also der Baum, der kriegt nicht mehr so viel ab davon. Die Mistel holt sich das meiste. Ein viel ekligeres Bild ist das des Blutegels. Stell dir vor, wir waren in schönen afrikanischen Gewässern auch, immer beim Tagesausflug. Und da gab es immer die Einladung, geht doch mal, schwimmen doch mal eine Runde in diesem schönen Gebirgssee. Ich bin nie reingegangen, weil ich vorher gelesen habe, was da drin sein könnte. Das war nicht Angst, das war Vorsicht. Ja, ist so, oder? Ist so. So habe ich diese lieben Blutegel und diese Würmer, die sich dann da reinfressen und ihre Eier legen in deinen Adern und dann daheim bist, dann kommst raus. Ne? Das ist wirklich so. Ich hab noch jemand, der hat das Problem gehabt dann aus einer anderen Reisegruppe, die ich nicht geführt habe. Ja, das ist nicht so schwer, das zu kriegen. Und, also ein Blutegel ist was Ekliges. Also wenn es nicht zu medizinischen Zwecken verwendet wird. Das saugt sich an dir fest, das kleine Biest. Oder eine Zecke, kennen wir ja auch. Ne? Und fängt an und saugt. Und es nimmt einfach deinen Lebenssaft. Und vergnügt sich damit. Ja, wie so Vampirfledermäuse das machen. Nur die lassen ja dann wieder los und fliegen weg. Aber diese Blutegel, die halten so lang fest, bis sie haben, was sie wollen. Das ist eine richtige große Portion. Und dann kommen die vielen Brüder und Schwestern noch dazu. Genug negatives Bild überhaupt, ja? Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, eine abhängige Lebensform, wie sich das anfühlen könnte. Die braucht den Wirt. Was passiert, wenn der Wirt den Blutegel abnimmt? Was aber direkt stirbt, aber zumindest, er kann dir nichts mehr tun. Er hat nicht die Kraft, dich festzuhalten und sagen, Moment mal, ich bin dein Blutegel und ich lasse dich nicht mehr los. Ich beherrsche dein Leben. Kann er nicht. Richtig? Und genauso wenig kann Angst es tun. Wir denken manchmal, dass das so geht. Aber tatsächlich ist Angst sehr, sehr abhängig von dir als Wirt. Wie du mit ihm umgehst, bestimmt, was er alles mit dir tun kann. Denk dran, dass Furcht dich davon abhält, das zu tun, was du tun solltest. Nehmen wir mal das blöde Beispiel mit der Maus oder mit der Spinne. Was passiert mit einem kleinen Mädchen, noch mehr als mit einem kleinen Jungen, der sieht, wie die Mama so reagiert? Schau mal, ein zweijähriges, dreijähriges Kind, wo du denkst, das kannst du ja noch gar nicht verstehen. Das sieht, das glaubt und das macht nach. Wenn dieses junge, zweijährige Mädchen 18 ist, wird es genauso reagieren wie die Mama oder die Oma oder wer auch immer. Es hat was gelernt und es hat es nie mehr abgelehnt. Es hat sozusagen diese Lebensform Angst in diesem Bereich übernommen, nie mehr drüber nachgedacht, und diese Angst, die wächst manchmal sogar noch. Das kann also noch darüber hinausgehen, wie Mama reagierte. Reagiert vielleicht Töchterchen nachher als Mama noch mal viel schlimmer. Und daraus kommen Angstgenerationen. Und die Ängste weiten sich auch manchmal aus. Dann ist es erstmal nur die Spinne und auf einmal ist es alles, was krabbelt. Das ist alles so ähnlich, alles acht Beine, ist schon mal generell negativ. Und dann nachher auch größere Tiere, weiß ich ja nie, wenn die Kleinen schon so sind, unbewusste Prozesse in uns Menschen. Furcht beginnt meistens klein. Immer irrational. Klein, aber sie wächst. Sie entwickelt sich. Und Furcht nennt Gott immer einen Lügner. Denn Furcht sagt das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Gott sagt, alle Dinge sind möglich. Furcht sagt, du kannst das nicht. Und Furcht bietet dir 1000 Gründe dafür. Schon mal erlebt? Furcht sagt dir, dass du nichts drauf hast. Du schaffst das nicht. Ja, ja, der Pastor oder die Schwester X, die, ja, aber du, wer bist du denn? Gerade ein Jahr gläubig vielleicht, du hast nichts drauf. Das sagt Furcht. Gott spricht völlig anders von dir. Alle Dinge sind dir möglich. Du hast Autorität über alle Gewalt des Feindes. Der in dir ist größer als der in der Welt. Unterschied. Wem glaubst du? Furcht ist nichts anderes als negativer Glaube. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die wir hoffen. Die Furcht ist die Substanz der Dinge, die wir fürchten. Die Dinge, die wir nicht wollen. Davon ist Furcht die Substanz. Glaube dringt in die nicht sichtbare Welt hinter den Vorhang vor und manifestiert die Verheißungen Gottes. Glaube darf das. Glaube geht hinter den Vorhang und zieht die Dinge aus der geistigen Welt in die Existenz dieser Welt hinein. Sie manifestieren sich, sie sind da. Furcht macht dasselbe. Auch Furcht geht hinter den Vorhang in die geistliche Dimension und greift die Dinge heraus, die wir überhaupt nicht wollen. Furcht manifestiert nämlich die Drohungen des Teufels. Wenn du sie glaubst, sie waren wahr. Er flüstert uns Angebote ein und wir sagen unbewusst, ah, okay. Oh, das ist schade. Ach so. Da kann man nichts machen. Und schon hat sie mich. Mehr musst du gar nicht machen. Du musst gar nicht sagen, oh, Angst, komm her. Kein Mensch macht es. Wir stimmen einfach still zu. Durch unsere Worte und durch unsere Handlungen. Und das reicht aus, dass Angst ihr Ziel erreicht. Es frisst sich in dich rein und es baut sich ständig weiter aus. Glauben ist die Kraft, die Gott benutzt, um etwas zu schaffen, zu kreieren. Und Furcht ist die Kraft, die der Teufel benutzt, um Dinge zu zerstören. Jedes Mal, wenn wir Furcht auf den Leim gehen, geht irgendwas kaputt. Beobachte das mal. Irgendwas zerbricht. Manchmal eine Hoffnung, manchmal ein Ziel, manchmal eine Beziehung, manchmal eine Mitarbeit, in der Gemeinde vielleicht, egal. Irgendwas, eine Furcht kommt rein und etwas wird kaputt zurückgelassen. Angst bewirkt eine Menge. Lass uns anschauen, wie äußert sich Furcht. Angst versklavt. Die Bibelstellen erspare ich mir jetzt, die habt ihr alle dann im Skript. Angst verursacht Beklemmung und Unwohlsein. Angst lähmt. Du bist nicht mehr fähig, an anderen Gedanken zu denken. Zum Beispiel in dieser Prüfungsangst. Angst bewirkt Schlaflosigkeit. Du verlierst deinen Frieden. Du verlierst die Ruhe. Angst ist eine Spirale. Man versucht, Dinge oder Situationen zu vermeiden und vermeidet immer mehr, weil die Angst wächst. Und irgendwann bist du ganz allein. Wenn der Zustand so ätzend wird, dann bekommt man Angst vor der Angst. Dann habt ihr fast den Gipfel erreicht dessen, was Angst mit uns tut. Angst ist nicht logisch. Angst ist hochgradig irrational. Man weiß in der Regel nicht mal, woher sie kommt. Man spürt nur, wenn man bewusst darauf hinschaut, was wenige tun, dass sie da ist. Dass sie gewisse Bereiche des Lebens infiziert hat. Du kannst Angst nicht rausüberlegen und du kannst auch dich selbst nicht überreden aus der Angst heraus. Das funktioniert nicht. Es geht um Befreiung. Befreiung, die mit deiner eigenen Entscheidung immer einhergehen muss. Niemand kann Angst aus dir raustreiben. Angst ist etwas, was vom Wirt selbst entfernt werden muss. Durch klare Entscheidungen, die eine gewisse Zeit aufrecht gehalten und bewusst gehalten werden. Dann muss Angst gehen. Du entfernst sie und du machst dir immer wieder klar, wenn sie versucht zu kommen, nicht bei mir, nicht mit mir, Ende Gelände. Dr. Yonggi Cho schreibt in seinem Buch Die vierte Dimension, dass es 4 Furchtsünden gibt. Also Sünden, durch die Furcht in unserem Leben manifestiert wird und durch die sie wachsen kann. Und zwar recht stark. Erste Furchtsünde ist Hass. Es gibt Christen, die sich immer noch erlauben zu hassen. Aber wenn es wahr ist, was das Wort sagt, dass alles, was ich aussehe, zurückkommt, dann ist Hass einer der gefährlichsten Pfeile, die wir abschießen können. Denn er wird uns treffen. Eine andere Furchtsünde ist Furcht selbst. Sich zu erlauben, sich vor Dingen zu fürchten. Meine Familie, wir haben vor Jahren festgemacht, dass Furcht niemals unser Ratgeber sein darf. Und glaubt mir, wir waren oft in Situationen, wo man sich wirklich hätte fürchten können. Aber jedes Mal, wenn wir gemerkt haben, dass eine Entscheidung aus Furcht heraus getroffen wurde, haben wir genau das Gegenteil davon getan. Wir haben gesagt, Moment, hier hat sich ein Ratgeber reingeschlichen, den wir hier nicht haben wollen. Furcht. Okay, es gibt Grund, sich zu fürchten. Ja, es könnte furchtbar schief gehen, das und das könnte passieren. Aber hör mal zu, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen. Da ist die Tür, Furcht. Liebe, Kraft und Zucht ist hier. Ist unsere Entscheidung auf Liebe gegründet? Rechnen wir mit Gottes Kraft dabei und brauchen wir Disziplin, um sie durchzuhalten? Okay, dann ist das unsere Entscheidung. Achte darauf, wer in deiner Familie die Entscheidung trifft. Ich meine nicht, ob Mann oder Frau, ich meine, ob Furcht oder Glauben. Eine dritte Furchtsünde, die vielleicht gar nicht so erkannt worden ist bisher von vielen, ist Minderwertigkeit. Minderwertigkeit ist eine Form des Stolzes, eine Haltung des Opferns. Des Opfers. Ich bin Opfer, wenn ich Minderwertigkeit in meinem Leben zulasse. Ich sage dadurch genau das aus, was der Teufel über mich denkt, anstatt das, was Gott über mich denkt. Vielleicht ist da jemand, der sagt, oh, ich bin nur eine Frau. Oder ich bin nur ein Kind. Ach Gott, ich bin schon zweimal geschieden. Wer bin ich? Was soll ich fürs Reich Gottes bewegen? Oh, ich bin so dick. Ich bin so dünn. Ich sehe so komisch aus. Meine Nase ist so schief. Minderwertigkeit, wisst ihr, fängt in dem Alter schon ganz massiv an, wo Menschen eigentlich ihre schönste Körperform haben. Als Teenager. Jede reife Frau, die das sieht, mit dem Kopf schütteln und sagen, hast du eine Ahnung, wie hübsch du bist? Oh, ich bin so dick, oh, ich bin so dünn, mein Busen ist so klein oder so groß oder überhaupt. Ich wollte doch nicht, ich wollte lieber aussehen wie die. Wir Männer haben auch unsere Form der Minderwertigkeit, die ist nur ein bisschen versteckter, aber die ist genauso furchtbar. Wir vergleichen uns mit anderen Männern. Oh, der hat ein schönes Auto, als wir. Der kann seiner Familie 3-mal im Jahr Urlaub bieten. Und was der für ein tolles Haus hat. Guck mal, der hat eine Führungsposition. Wer bin ich? So sind wir Männer. Wir alle stehen in Gefahr, Minderwertigkeit zu unserem Ratgeber zu machen. Aber Gott sagt, du bist nicht minderwertig. Und es gibt 2 wichtige Gründe dafür, die sich nie verändert haben und die auch in der Postmoderne sich nicht verändern werden. Grund 1. Er hat dich gemacht. Er hat dich gemacht, nicht nur äußerlich, sondern vor allem auch innerlich. Er hat dir Persönlichkeit gegeben, er hat dir Eigenschaften gegeben, die keiner sonst hat. Er hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben, wovon wir viele noch gar nicht entdeckt haben, die aber von ihm in uns hineingelegt wurden, als sein Ebenbild. Wir sind Schöpfer, wir sind kreative Menschen in uns drin, mit völlig verschiedenen Auswirkungen. Wir sind einzigartig. Deine Nase ist anders als meine. Du findest niemanden, der genauso aussieht wie du. Nicht mal 2 eineige Zwillinge sehen wirklich ganz genauso aus. Selbst wenn du sie kennst, weißt du schnell in der Persönlichkeit, du siehst viele Unterschiede. Nach dem ersten Wort weißt du oft schon, wer es wäre. Oder? Wir sind einzigartig. Gott hat dich so gemacht. Das alleine reicht schon, um jeden Selbstwert herzustellen, der nötig ist. Dein Selbstbewusstsein sollte hoch sein und nicht niedrig. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist Mensch geworden, weil du so kostbar warst, dass er dich retten wollte. Retten vor Zeit und Ewigkeit ohne ihn. In Hölle, in Leid, in Pein, in Krankheit. Er hat es getragen. Und jemand sagte mal, er hätte das nur für dich getan, wenn du der Einzige gewesen wärst. Es war nicht einfach nur eine effektive Entscheidung, sozusagen mit einem Schlag alle Menschen zu erlösen. Er hätte es auch für dich getan, Andrea, ganz alleine. Für dich, Helmut, nur für dich. Für dich, Rosa. Für jeden Einzelnen von euch. Und wenn das mir keinen Wert gibt, dann frage ich mich, was das Evangelium für mich ist. Er hat mich gemacht und er ist für mich gestorben. Wer kann mir mehr Wert ausdrücken als das? Und wenn das nicht nur irgendein Mensch getan hat, sondern Gott selbst, dann muss ich was wert sein. Auch wenn ich nicht die Leistung bringe wie andere, wenn ich nicht das perfekte Aussehen habe, was in unserer Zeit gerade überall propagiert wird, dann bin ich wertvoll, geschaffen von ihm. Und eine vierte Furchtsünde ist Schuld. Wenn du Schuld zulässt, dass sie bleiben darf. Wir wissen, dass Gott unsere Schuld vergeben hat. Und solltest du danach nochmal gesündigt haben, dann gehst du zu ihm nach 1. Johannes 1, Vers 9 und du weißt durch diese Schriftstelle, dass er treu und gerecht ist und dir deine Sünde wieder vergibt. Und wenn du danach immer noch rumläufst, oh, ich bin so schuldig, ich habe so einen Fehler gemacht. Ich habe jemanden getroffen, der sagte, ich habe meine Frau betrogen vor ein paar Jahren und ich komme nicht drüber weg. Dann sage ich, Moment, hast du das zu Gott gebracht? Hast du das zu deiner Frau gebracht? Hast du um Vergebung gebeten? Ja, habe ich alles schon vor Jahren gemacht. Sag ich, wo ist das Problem? Ach, ich fühle mich immer noch so schuldig. Das ist Sünde. Wenn Gott sagt, ich habe dir vergeben, zu sagen, aber ich fühle mich noch schuldig. Ich will aber schuldig fühlen. Dann ist das ziemlich krass, oder? Er hat vergeben. Er hat vergeben. Und er sagt, wenn er vergibt, ist es eine Qualität, die wir als Menschen nicht produzieren können. Er vergisst nämlich. Wenn du dann nachher nochmal zu Gott kommst und sagst, Gott, ich fühle mich immer noch so elend wegen dem und dem. Ach, und Gott kratzt sich an der Schläfe und sagt, was meinst du eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, aber ich habe doch das Schlimme getan. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich sehe in dein Buch deines Lebens, da steht nichts drin. Alles perfekt, alles rein und sauber. Ja, aber ich habe doch so Schlimmes getan. Du bist befreit, du bist wiederhergestellt worden, du warst deswegen offensichtlich schon mal hier und dann haben wir es ausgelöscht. Aber es war... So sind wir Menschen manchmal, oder? Wir haben das gelernt, uns schuldig zu fühlen. Vielleicht auch von Eltershausen an. Fühl dich immer schön schuldig. Es gibt Eltern, die manipulieren ihre Kinder dadurch. Sagen, die Kinder sich schuldig fühlen, machen die, was sie sollen. Da müssen wir raustreten. Das nächste Bevo kommt bestimmt. Guter Platz, das zu tun. Aber auch heute können wir da raustreten. Wisst ihr, dass Furcht auch die Abwesenheit von Frieden ist? Ich glaube, dass wahrscheinlich fast jede Gewalttat, jeder Krieg und jeder Terroranschlag aus dem Hauptmotiv Furcht entsteht und geschieht. Ob das Bin Laden ist, der in die Zwillingtürme geflogen hat lassen, oder ob das ein Krieg ist, der angeführt wird, oder jetzt auch die Befreiungskriege, die jetzt gerade in Nordafrika laufen. Es ist nichts anderes. Furcht treibt an. Entweder das ist die Furcht vor Machtverlust, es ist die Angst davor, beherrscht zu werden, das ist jetzt zum Beispiel gerade der Anschluss, dass man auf die Straße geht und Gaddafi platt macht und diese Dinge tut. Furcht ist das Hauptding. Al-Qaida, Furcht, dass die andere Religion mächtiger ist, dass wir nicht gesehen werden, dass unsere Prinzipien überrannt werden und bla bla bla. Irrational, versteht mich nicht falsch, Furcht ist irrational. Diese Dinge sind es natürlich nicht wert, irgendwas zu tun. Aber es sind die Basiselemente, in der Regel unbewusst. Die werden natürlich verkauft mit tausend anderen Gründen. Aber denk mal diesen Gedanken mal ein bisschen weiter. Ich glaube, ihr kämpft auf dasselbe Ergebnis. Furcht ist die Hauptursache für diese Dinge, die geschehen auf der Welt. Und der Herr der Furcht ist nicht Gott. Kenneth Copeland schrieb mal, die Furcht vor dem Tod ist die Mutter von allen Arten der Furcht. Jede Furcht existiert, entspringt dieser Basisfurcht. Satan selbst ist deren Autor. Auch Sorge ist nichts anderes als eine Unterart der Furcht. Ich meine jetzt auch wiederum nicht weise Vorsorgen. Ich meine dieses sich ständig rumdrehen um irgendwelche Dinge. Werde ich diese Prüfung schaffen? Werde ich diese Prüfung schaffen? So als Mantra, wisst ihr? Immer. Wird die Operation gut ausgehen? Wird die gut ausgehen? Werde ich an dem Krebs sterben? Werde ich an dem Krebs sterben? Dinge, die mich gefesselt und gefangen halten und jenseits von Hoffnung und Glauben. Furcht schneide dich vom Glauben ab. Wenn du Furcht in deinem Leben zulässt, wird es dich jedes Mal vom Glauben und vom Leben im übernatürlichen Bereich herunterheben. Furcht wird dich von der Kraft Gottes abschneiden und dich wieder neu an den Bereich des Natürlichen binden. Das tut Furcht. Ich würde euch jetzt gerne ein kleines Video zeigen, bevor wir weitermachen. Ein Video von einer inzwischen nicht mehr ganz so jungen Sängerin, die vor ungefähr 16 Jahren dieses Lied gesungen hat. Das Lied heißt Hero, auf gut Deutsch Held. Die junge Dame, die das singt, ist Mariah Carey, die damals so die Nachfolge eigentlich von Whitney Houston angetreten hat in den frühen 90ern. Und in diesem Lied singt sie, es ist eigentlich sowas wie ein gesungenes Gebet. Der Text ist auf Englisch dabei, es hat fast alles gute Englisch sprechende. Wenn ich kann Alex übersetzen kommen oder so, aber das kriegt ihr schon hin. Es geht in dem Lied ganz grob gesagt darum, dass es einen Helden gibt, der in uns lebt und der fähig ist, jede Furcht aus unserem Leben zu vertreiben. Okay? Lasst das einfach mal auf euch wirken, dämmt mal das Licht und lasst mal Tante Mariah ran. Ist das Bild? Okay. Wo wohnt er? Wenn wir das öfters ernst nehmen, wird unser Leben anders verlaufen. Mein Held ist er. Und er hat sich entschieden, in mir zu leben, durch den Heiligen Geist. Das ist mein Held. Und wenn wir in uns hineinschauen, wie sie sagen, dann entdecken wir den Held nicht nur, sondern wir können ihm Herrschaft über unser Leben geben. Und er wird dafür sorgen, dass unser Leben anders verläuft, als es bisher verlaufen ist. Denn er nimmt uns weg von der Angst. Er setzt uns frei für echte Liebe. Und er hilft uns zu überwinden. Gerade Gefühle und Ähnliches. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Schlüssel mitgeben gegen die Furcht. Im Hebräerbrief steht, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Als ich das gelesen habe, wusste ich, das war mein Leben vor Jesus. Genau das. In Knechtschaft gehalten. Durch verschiedene Ängste, Unsicherheiten und so weiter. Jesus wurde Fleisch und Blut, um die Kraft des Todes zu zerstören, steht hier. Und die freizusetzen, die durch genau diese Dinge in Gebundenheit gehalten waren. Es ist die Furcht, die uns in Gefangenschaft hält. Ich bete, dass das uns offensichtlich wird, offenbar wird, dass wir heute rausgehen und Furcht nicht mehr als kleine Schwierigkeit ansehen, die man eben zu dulden hat, sondern dass sie in Furcht den Feind erkennt, der sie wirklich ist. Im Psalm 23 heißt es, und wenn ich auch wanderte im finstern Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das hat ein junger Hirte geschrieben, der gegen Bären und Löwen kämpfen musste. Ich denke, das sind Gründe, sich zu fürchten, oder? Wenn so ein Bär auf dich zukommt oder ein Löwe die Zähne fletscht oder die Wölfe von Anfang. Rein natürlich würde ich jeden verstehen, der sagt, da fürchte ich mich vor. David hat herausgefunden, dass er damit fertig werden konnte. Weil der in ihm war größer als der, der ihn bedrohte. Im Psalm 118 schreibt er, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Bei Gott. David hatte Grund, sich zu fürchten, gerade in seinem späteren Leben, wo sein eigener Sohn gegen ihn ging. Vorher schon Saul, später sein Sohn, alle wollten ihn killen. Aber er hat eins gewusst, derselbe Gott, der ihn bei Löwen und Bären beigestanden hat, der ihnen geholfen hat, Goliath zu besiegen, ist derselbe Gott, der ihm Recht verschaffen würde, auch gegen Saul und später gegen seinen eigenen Sohn Absalom. Der Herr selbst sagt zu euch, sorget euch nicht. Ich lebe seit vielen Jahren ein sorgenfreies Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh, es ist so gut. Es ist so anders als alles, was ich vorher kannte. Bitte, ich sage nicht, dass Sorgen mein Leben meiden wird. Im Gegenteil. Als ich mich entschied, sorgenfrei zu leben, kamen besonders viele und wollten mich wieder abbringen von dem Gedanken. Aber ich habe mehr oder weniger widerstanden. Bin das ein oder andere Mal ausgerutscht, aber wieder aufgestanden, habe gesagt, die Entscheidung steht. Ich lebe ein sorgenfreies Leben. Als ich jetzt gehört habe, dass Deutschlands Humor gestorben ist, musste ich denken, es ist genau die Art, wie Menschen sterben, die entspannt leben, die mit Gott im Reinen sind, die nichts fürchten. Loriot war so jemand. Loriot war ein entspannter Mann, voll Humor, voll Entspannung. Und woran ist er gestorben mit 87? Altersschwäche. Ist das cool? Das ist, wie ich sterben will mal. Irgendwann einfach nicht mehr aufwachen, weil okay, Körper ist jetzt soweit und die Sache ist erledigt. Bye, bye, ich gehe heim. Lukas 10. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Eine der größten und wichtigsten Verheißungen für uns alle. Das ist, was Gott über uns beschlossen hat. Aber ich bin nicht würdig. Ich hoffe, dass du das heute nicht mehr sagst. Gott hat festgelegt, dass du es bist. Oh, ich bin noch nicht im Heiligen Geist getauft. Das verändert hieran nichts. Deine Würdigkeit bleibt unbeeindruckt davon. Oh, ich bin noch nicht im Wasser getauft und noch nicht Mitglied der Gemeinde. Nicht mal das ändert das, was Gott über dich sagt. Du hast Autorität über alle Gewalt des Feindes und nichts kann dir irgendwie schaden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, glaube ich das und lebe ich das? Aber es ist risikoreich, einfach mit jemandem zu beten, dass er geheilt wird, der nicht an Gott glaubt und vielleicht mich auslacht. Verlass dich drauf, das Risiko gehört zum Job. Und das verändert sich auch nicht. Auch nach 23 Jahren hat sich das Risiko nicht ein bisschen verändert. Es ist immer noch da, mit jeder Person, mit der ich bete, egal wann und wo. Aber es ist doch nicht mein Risiko. Ich bin doch nur Kanal. Aber was ist, wenn ich es hätte tun sollen, die Heilung wäre gekommen, aber ich habe es nicht gemacht. Habt ihr mal so rumgedacht? Was, wenn Gott sein Wort wirklich ernst meint und ich habe die Autorität und ich hätte binden können, die Krankheit, ich hätte Gesundheit lösen können und ich habe es nicht versucht? Und jemand stirbt vielleicht vor seiner Zeit. Oder lebt ein ganzes Leben in der Krankheit, die er hätte nicht haben müssen, weil Gott hat dich ihm über den Weg geschickt. Ich mag den Gedanken, dass wir die Gesundheitskosten unseres Landes reduzieren. Indem wir einfach nur das tun, was Gott gesagt hat. Und wenn nur jeder Zehnte geheilt wird, Leute, über den freuen wir uns dann besonders. Und die anderen neun, da lassen wir auch nicht nach, oder? Aber bleiben wir dran. Wir haben nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. So, jetzt komme ich zu den Schlüsseln. Schlüssel 1, Gebet. Seid andauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Oder Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Okay, Schlüssel 1. Schlüssel 2, das Wort Gottes. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Über diese Stelle werde ich noch 2 Predigten halten im Oktober. Über Nachfolge oder 3 oder 4, mal gucken. Das ist wichtig, zu wissen, wer wir in Christus sind, wer wir in ihm sind. Und dann haben wir diese Verheißung, das Wort zu leben. Ich könnte euch jetzt von einem Synagogenvorsteher Jairus erzählen, der eine schwierige Situation hatte. Sein Töchterchen war todkrank. Und er ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, bitte, Meister, komm und heile sie. Ja, er hat nur ein bisschen verzögert das Ganze. Und dann kam noch eine Frau, die ihn an seine Quaste gefasst hat von seinem langen Mantel und wurde dann geheilt, mitten in der Menschenmenge vom Blutfluss. Da gab es noch eine Diskussion, einen Auflauf, Leute waren schockiert. Und dann kommt auch noch jemand und sagt, Jairus, deine Tochter ist gestorben. Meister, brauchst nicht mehr kommen. Jairus, bemühe den Meister jetzt nicht mehr. Das war der Moment. Das war der Moment, wo alles sich entschied. Stell dir vor, es wäre dein Kind.
Und du kriegst diese Nachricht, sie ist gerade gestorben. Jetzt sind die Türen weit auf für Furcht. Oder? Wie schnell kippt alles in diesem Moment? Vorher hatte er Glauben, er hatte Hoffnung. Er wusste, dieser Jesus konnte heilen. Gott ist so und so. Aber jetzt ist tot, ist vorbei. Ich stelle mir vor, Jesus ergriff diesen Mann, der gerade anfing, in sich zusammenzusacken und sagte, fürchte dich nicht. Glaube nur. Das war alles. Mehr hat er nicht gesagt. Und dann gingen sie zusammen. Dankeschön. Dann gingen sie zusammen. Was haben sie gemacht? Haben das Mädchen zurückgeholt. Und sie hatten ihr Happy End. Aber in dem Moment, und das sind wir alle schon gewesen, ist es so leicht, aufzugeben, Furcht zu haben, es hinzuwerfen, jede Hoffnung fahren zu lassen. Es ist so einfach. Aber genau das ist es, was Gott uns immer wieder zuruft. Fürchte dich nicht. Ich habe in meiner Bibel nachgelesen. Ich habe 64 Mal in der Elberfelder Bibel gefunden, das Wortlaut, fürchte dich nicht. Ein anderer schrieb mal, er hätte 365 Mal sogar diese Formulierung in verschiedenen Wortzusammensetzungen in der Bibel gefunden. Also 365 Mal wäre für jeden Tag des Jahres ein oder sogar mehr. Was ich gefunden habe, war aber mindestens einmal pro Woche plus noch 12 in Reserve. Er hat es oft gesagt. Er hat es so oft gesagt, damit wir es nicht aus den Augen verlieren, weil wir das jede Woche brauchen, wisst ihr? Jeden Sonntag brauchen wir das. Jeden Montag brauchen wir das. Aufzustehen und sagen, hey, Andrea, fürchte dich nicht, der Tag wird gut. Hey, Silvia, der wird gut, der Tag, fürchte dich nicht, raus aus dem Bett, alles wird gut. Kennt ihr diese Zeiten? Ich bin manchmal selbst, sag ich, Bernd, es wird richtig gut heute. Die Herausforderung, wir werden sie alle schaffen. Jesus ist mit mir, größer ist er in mir, Ehre sei Gott, ich fürchte mich nicht. Ich gehe in den Tag. Ich habe ja sorgenfreies Leben. Also was soll da passieren? Es liegt an euch, sorgenfrei zu leben. Es ist eine Entscheidung, die immer wieder aufgefrischt werden muss, wohlgemerkt. Es ist nicht einmal gesagt und dann, sondern es ist ein Lebensstil, für den du dich entscheidest. In Furchtsamkeit zu handeln, ist so zu handeln, als sei Satans Macht größer als die Macht Gottes. Aber das ist sie nicht. Schlüssel Nummer 3, der Friede. Im Philipperbrief steht, dass der Friede Gottes allen Verstand übersteigt. In unseren Herzen, unsere Gedanken und alles beschützt. Sorgen ist eine Art der Furcht und Gottes Frieden befreit von dieser Furcht. Jesus sagte, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke und verzage nicht. Er wusste, dass wir in Situationen kommen, wo unsere Herzen beides tun wollen. Erschrecken und verzagen. Er sagt aber auch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch werden, in Johannes 15. Er hat uns eine der größten Verheißungen hier mit auf den Weg gegeben. Und auch den Schlüssel Nummer 4, nämlich Liebe. Wusstet ihr, dass die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer ist die vollkommene Liebe? Jesus. Jesus ist Liebe. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er treibt die Furcht aus, wenn er herrschaftlich in uns ist. Seine Anwesenheit alleine verändert die Furcht noch nicht. Aber sehr wohl seine Herrschaft, wo der Geist des Herrn Herr ist, da ist Freiheit. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Lasst uns das vor Augen halten. Das ist sein Ziel. Wisst ihr, wie man Flöhe zähmt? Ja, ich kann es jetzt hier nicht machen, ist alles voll. Man nimmt ein Gefäß, tut die frischen Flöhe da rein. Die hüpfen dann in der Gegend rum, Deckel drauf. Und dann lässt man die so ein paar Wochen so. Sie hüpfen und springen gegen Deckel natürlich. Bong, bong, bong. Das sind ja keine Headbanger. Also wenn sie irgendwann, wenn sie nicht ganz so weit hoch springen, das tun die. Die springen dann nur noch so ein, zwei Millimeter unter den Deckel. Und wenn sie das lang genug machen, kannst du den Deckel wegnehmen und sie werden nie mehr in ihrem Leben höher springen. So dressieren die Leute ihre Flügel. Mit Elefanten geht's so ähnlich. Wisst ihr, wie man Elefanten zähmt? Ja, pass auf. Du schnappst dir einen Jungen, wenn du mal irgendwo ein Geschenk kriegst, du nimmst dir den jungen Elefant Und dann bindest du jemanden ein, an ein Bein mit einer Stahlkette an einen massiven, riesigen Baum. Was wird das wilde Tier tun? Es wird versuchen, freizukommen, weil das ist in ihm. Es zieht und zieht und zieht und es verletzt sich dabei. Es wird immer tiefere Wunden in seinem Bein haben. Sie werden schmerzen. Jede Bewegung wird wehtun. Also wird es aufhören zu ziehen irgendwann. Und es wird irgendwann stehen. Und es wird die Kette sehen und es wird wieder versuchen und es wird aufhören. Und wenn du das wenige Wochen mit diesem Elefanten machst, wird das dazu führen, dass du den Elefanten, wenn er groß geworden ist, mit einer kleinen Schnur ums Bein an einem Parkenverbotenschild hängen könntest, ohne dass er versuchen würde zu fliehen. Er hat den Schmerz verinnerlicht. Er verbindet dieses Gefühl an seinem Bein immer mit diesem Schmerz und er weiß, wenn ich ziehe, tut's weh, also ziehe ich nicht mehr. Es hat lange gezogen. Irgendwann hat er aufgegeben. Ich glaube, wir Menschen sind gerade mal so. Wir haben gelernt, was wir alles nicht können. Wir sind klein gehalten worden durch unsere Umstände, durch Dinge, die wir erlebt haben. Vielleicht haben deine Eltern sich getrennt, als du noch klein warst. Vielleicht hast du Sicherheit in dieser Form nie erlebt, wie es eine Familie bietet. Vielleicht hast du keine Vorstellung, keinen Glauben, dass deine Ehe besser wird als die deiner Eltern. Oder dass du beruflich gesehen erfolgreicher sein wirst, als dein Vater es war. Ich weiß nicht, welche Ängste hier im Raum sind, aber ich bin sicher, das sind einige. Ängste, die wie die Flöhe und die Elefanten, die uns klein gehalten haben. Die dafür gesorgt haben, dass wir gewisse Dinge einfach nicht mehr versuchen. Wir haben drei Kanäle der Furcht. Wir haben unsere Augen, unsere Ohren und unseren Mund. Diese drei Dinge sorgen dafür, dass Furcht in unser Leben hineinkommt. Wir schauen Dinge an, die uns ängstigen, wir hören Dinge, die uns ängstigen und wir wiederholen sie oder sprechen sie aus und sie werden damit zu unseren, zu meinen Sorgen, zu meinen Problemen, zu meinen Ängsten und die machen wir es. Neurologen haben herausgefunden, dass das Sprachzentrum im Gehirn alle anderen Systeme unseres Körpers kontrolliert und antreibt. Man hat bei einer Frau gemessen, dass sobald sie negative Dinge hörte, ihr Gehirn damit begann, giftige Substanzen in ihrem Körper auszuschütten. Dein Glauben und dein Sprechen entscheidet über dein Leben und über das, was du bist und das, was du hast. Das ist die Wahrheit. Und die große Frage ist, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Das ist die wichtigste Frage für heute Morgen. Würdest du dir eine andere Arbeit suchen? Auf welche Stelle würdest du dich bewerben? Welches Studium würdest du jetzt in deinem Alter noch anfangen? Welche Schulausbildung einfach nachholen? Welche Berufsausbildung würdest du anstreben? Würdest du das Evangelium kühner verkünden als bisher? Wenn du keine Angst hättest zu versagen? Keine Angst vor Menschen? Keine Angst vor Ablehnung? Wem würdest du von Jesus erzählen, wenn du keine Angst hättest? Wo würdest du dann in der Gemeinde mitarbeiten, wenn du keine Angst hättest zu versagen? Es nicht so gut zu machen wie Person X oder Y. Würdest du weiter an deiner Gewohnheitssünde hängen bleiben, wenn du keine Angst hättest, es wieder nicht zu schaffen, davon loszukommen, vielleicht vom Rauchen, vielleicht von der Pornografie? Würdest du der Krankheit weiterhin erlauben, deine Gegenwart zu dominieren und deine Zukunft zu bestimmen? Würdest du weiterhin Depressionen erlauben, dich niederzudrücken, wenn du keine Angst hättest? Ich möchte ganz praktisch werden jetzt. Und ich weiß, Ängste sind hier. Und wenn es nur eine einzige wäre, wäre es wert, diesen Aufruf zu machen. Unsicherheiten, Ängste, Selbstzweifel. Und auch die Angst davor, was ist, wenn mein Leben hier endet? Vielleicht sitzen hier Menschen, die noch nie die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Vielleicht hast du dieses Abenteuer für dich bisher noch nicht wahrgenommen. Und du hörst ab und zu davon, aber du denkst, naja, wer bin ich schon? Ich möchte alle die von euch nach vorne bitten, die entweder sagen, ich möchte einen Start mit Gott machen, ich möchte diese Angst jetzt überwinden, dass ich das nicht schaffe, ich mache das jetzt im Glauben. Und ich möchte all die nach vorne bitten, die noch irgendeine Angst in ihrem Leben erkannt haben und die heute sagen, ich möchte raustreten aus dieser Angst, heute ein für alle Mal. Okay? Jeder, der sich hier angesprochen fühlt, bitte komm schnell nach vorne, warte nicht zu lang und lass mich dir so viel sagen. Ich glaube persönlich, dass hier niemand ohne Angst sitzt. Aber ich möchte die Kühnen hier vorne sehen, die sagen, ich werde mich mit meiner Angst nicht länger abfinden. Angst, Ende.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.